Lesen wir einige Verse aus dem Propheten Jesaja. Kapitel 42. Siehe, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird den Nationen das Recht kundtun. Er wird nicht schreien und nicht rufen und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er wird der Wahrheit gemäß das Recht kundtun. Er wird nicht ermatten und nicht niedersinken, bis er das Recht auf der Erde gegründet hat, und die Nationen werden auf seine Lehre harren. Im Propheten Jesaja finden wir sehr viele Stellen, die über den Herrn Jesus sprechen, die uns den Herrn Jesus zeigen in seiner Herrlichkeit unter unterschiedlichen Aspekten. Ich denke zuallererst einmal an Jesaja Kapitel 6. Wir hatten das heute Morgen im Gebet einmal vor uns. Vielleicht können wir das doch nochmal aufschlagen, wo die Größe, die Herrlichkeit, die Majestät des Herrn Jesus vor uns kommt. Dann lesen wir in Jesaja 6, Vers 1, im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron und seine Schleppen füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Angesicht und mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher, und die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Da sehen wir den Herrn Jesus in seiner Größe, in seiner Majestät, in seiner Heiligkeit. Das muss ein gewaltiger Einblick gewesen sein, den Jesaja da bekommen hat. Diese Herrlichkeit des Herrn Jesus zu sehen, seine Heiligkeit, seine Reinheit, seine Größe. Und als er in diesem Eindruck, unter diesem Eindruck steht, da sagt er, wehe mir. Und er empfindet seine Sündhaftigkeit. Er empfindet, wie er vor diesem großen und heiligen und erhabenen Herrn steht. Da empfindet er, wie es um ihn selbst steht. Wir haben das ja öfter auch in den Evangelien manchmal, dass Menschen sich bewusst geworden sind, wie groß und wie heilig diese Person des Herrn Jesus eigentlich ist. Denke an Simon Petrus in Lukas 5, als der Herr ihm sagt, fahr hinaus auf die Tiefe. Und Petrus zuerst zögert und dann macht er das und dann stellt er fest, dass dieser Herr, der ihm diesen Auftrag gegeben hat, dass das der Herr der Herrlichkeit ist. Und als er sich bewusst wird, wie groß diese Person eigentlich ist, die da vor ihm steht, da fällt er zu den Knien des Herrn Jesus und sagt, gehe von mir aus, Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch. Sind wir schon mal in diesen Eindruck gekommen? Unter diesen Eindruck gekommen, wie groß und wie heilig der Herr Jesus eigentlich ist? Dass sogar die Engel Gottes, diese Seraphim, die den Tempel, die den Thron Gottes umgeben, dass sie sich bedecken, diese sündlosen Engel, die bedecken sich in der Gegenwart dieser heiligen, erhabenen und großartigen Person. Wir haben oft gar keinen Eindruck davon, wie groß und wie heilig die Person des Herrn Jesus eigentlich ist. Als Petrus das etwas begreift, da verurteilt er sich selbst, da merkt er, ich passe nicht zu diesem wunderbaren Menschen, zu dieser Person. Sind wir schon mal unter diesen Eindruck gekommen? Auch Hiob, der einmal durch diesen Sturmwind geläutert wird, gereinigt wird, der die Majestät, die Größe Gottes vor sich hat. Im Anschluss daran, da sagt er, ich verabscheue mich, bereue in Staub und Asche. Da war auch er einmal unter den Eindruck der Größe Gottes gekommen, der Heiligkeit Gottes, der Erhabenheit, der Majestät Gottes. Manchmal denkt man gar nicht so daran, wie groß die Person des Herrn Jesus eigentlich ist. Er ist unser Hirte, Er ist der uns nahe ist, und das ist alles wahr. Aber er ist auch der Heilige. Und auch als Johannes in Offenbarung 1 unter diesen Eindruck kommt, dieser richterlichen Majestät des Herrn Jesus, da sinkt er zu Boden, wie tot, in der Gegenwart dieser Person, der ihm dann die Hand auf die Schulter legt und sagt, fürchte dich nicht. Aber was ist unser Bild von dem Herrn Jesus? Sind wir uns bewusst, wie groß und wie heilig er ist? Dass er auch zu rein ist von Augen, um Sünde zu sehen? Ja, er ist für uns gestorben. Er ist für unsere Sünden gestorben. Er hat uns erkauft durch sein Blut. Aber wenn wir jetzt leben, dann leben wir im Licht. Dann leben wir im Licht Gottes. Und das bedeutet eben auch, dass gerade dann Sünde von Gott nicht toleriert werden kann. Seid heilig, denn ich bin heilig, spricht der Herr. Der erste Petrusbrief macht das auch so klar. Und gerade in der Zeit, in der wir heute leben, da ist Heiligkeit etwas, wovon wir uns oft weit entfernt haben. Die Welt, die so viel Einfluss gewonnen hat auf unser Leben, so viele Dinge, die einströmen auf uns, da hat man sich vielleicht an das ein oder andere gewöhnt. Und die Heiligkeit Gottes, die steht gar nicht mehr so vor uns. Was das eigentlich wirklich bedeutet. Wenn wir jetzt mal ganz persönlich uns fragen, mit meinem Leben, was ich führe, mit den Dingen, die ich toleriere in meinem Leben, wenn ich damit in die Gegenwart dieser Person komme, die heilig, heilig, heilig ist, was kann davor bestehen? Wenn der Herr Jesus das alles mal so beleuchtet, wenn wir das sehen im Licht seiner Heiligkeit, was kann dann wirklich noch bestehen von unserem Leben? Gibt es da vielleicht Dinge, wo wir ganz genau wissen, dass wir die wegtun müssen, ganz genau wissen, dass wir die verurteilen müssen, weil unser Gewissen pocht? Ich kenne das aus meinem eigenen Leben, dass man manchmal genau weiß, das ist nicht gut, dass ich das tue oder dass ich das habe. Es ist vielleicht keine großartige Sünde und doch schlägt das Gewissen immer und immer wieder. Wenn wir uns der Größe der Heiligkeit des Herrn Jesus bewusst sind, dann sollten wir dahin kommen, dass wir diese Dinge verurteilen. Aber diese Person, die so großartig und heilig ist, von der lesen wir in Jesaja 42, dass Gott über sie sagt, siehe mein Knecht. Siehe mein Knecht. Wir haben das öfter im Alten Testament, in den Propheten, dass Gott sagt, siehe, und er richtet den Blick, unserem Blick auf die Person seines Sohnes. Wir haben das einmal im Propheten Sacharja, der wird gesagt, siehe, dein König kommt reitend auf einem Esensfüllen. Da haben wir den Jesus als den König der Könige, den Herrn der Herren, wie er uns im Matthäus-Evangelium gezeigt wird, den König der Juden. Hier haben wir, siehe, mein Knecht, der Herr Jesus als der Diener, so wie uns Markus ihn zeigt. Wir finden einmal, dass gesagt wird, siehe, ein Mann, sein Name ist Spross, der Herr Jesus als wahrhaftiger Mensch im Lukas-Evangelium. Und es heißt einmal den Propheten auch, siehe dein Gott. Der Herr Jesus als der ewige Sohn Gottes, wie das Johannes-Evangelium uns ihn zeigt. Aber diese Person, die so heilig und groß und gewaltig ist, die hat Knechtsgestalt angenommen. Und auch das ist ein Wunder, wir können das gar nicht richtig begreifen. Vielleicht hat man sich daran irgendwie gewöhnt, aber es ist so groß, dass dieser erhabene Herr, von dem wir gelesen haben in Jesaja 6, dass er hier auf dieser Erde als Knecht Gottes war. Dass er Knechtsgestalt angenommen hat. Philipper 2 zeigt uns das ja. Und das nicht nur äußerlich, sondern dem Wesen nach ist der Herr Jesus Knecht geworden. Als Mensch hier auf der Erde, da kam er, um zu dienen. Da hat er ganz bewusst diese Stellung eingenommen. Das hat ihn charakterisiert, das hat ihn gekennzeichnet. Dieser große König, dieser Heilige, war Knecht und Diener hier in dieser Welt. Und Gott sagt, den ich stütze. Der Jesus war ein Mensch, der von Gott gestützt wurde, der von Gott gestärkt wurde hier auf dieser Erde. So sehr hat er sich erniedrigt. Wir lesen davon, dass Gott zuweilen auch Engel gesandt hat, die ihm gedient haben. Ein Engel hat den Herrn Jesus gestärkt, als er dort in ringendem Kampf in Gethsemane war. Der Schöpfer wird gestärkt durch ein Geschöpf. Wir können das überhaupt nicht begreifen, wie sehr der Herr Jesus sich erniedrigt hat. Mein Knecht, den ich stütze. Der Jesus als Knecht ist unser großes Vorbild. Denn Paulus schreibt, dass er selbst ein Knecht Jesu Christi ist. Wir alle, die wir erkauft worden sind durch das Blut des Herrn Jesus, wir sind Knechte Gottes. Wir sind solche, die Gott dienen sollen. Das sollte auch uns kennzeichnen. Und deswegen zeigen uns diese Verse, die den Herrn Jesus als Knecht vorstellen, ihn uns eben auch als unser Vorbild, als den, dem wir nacheifern sollen. Genau deshalb werden uns ja auch die Verse im Philipperbrief gegeben, weil diese Gesinnung in uns sein soll, die auch in Christi Jesu war. Der eben nicht es einen Raub geachtet hat, Gott gleich zu sein, der Gott gleich war in dieser wunderbaren Herrlichkeit, aber der sich erniedrigt hat, der sich zu nichts gemacht hat. Wir sind nichts. Paulus schreibt das einmal an die Galater, wenn jemand meint, etwas zu sein, wo er doch nichts ist. Wir sind nichts und doch bilden wir uns oft so viel auf uns ein. Wir sind vergänglich, für einige Jahre hier auf dieser Erde, Fleisch und Blut. Wir sind eigentlich nichts in uns selbst. Alles, was wir sind, das sind wir durch den Herrn Jesus. Das gibt unserem Leben wirklichen Wert. Das ist das, was uns vor Gott annehmlich macht. Wir sollen ihm nachahmen, auch im Dienst. Können wir das sagen von unserem Leben, dass wir Knechte Gottes sind, dass wir wirkliche Diener sind? Ich meine jetzt mal nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch. Was ist unser Dienst für Gott und wie äußert der sich praktisch in unserem Leben? Der kann sich auch äußern, ganz praktisch einfach im Gebet, dass wir sagen, Gebet, das ist mein Dienst. Fürbitte zu tun für meine Geschwister, das ist mein Dienst. Das kann eigentlich jeder von uns. Ganz bewusst sich regelmäßig die Zeit zu nehmen und zu sagen, das ist ein Dienst, den möchte ich für den Herrn tun. Ich möchte Fürbitte tun für meine Geschwister. Es gibt so viele andere Dienste, die Gott uns zeigen kann. Wir dürfen auch an die Gnadengaben denken, die der verherrlichte Christus gegeben hat, jedem. 1. Petrus 4, vielleicht können wir das auch doch mal lesen, weil das so klar die Aussage macht. 1. Petrus Kapitel 4. In Vers 10, je nachdem jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Da wird gesagt, dass jeder von uns eine Gnadengabe empfangen hat. Zumindest eine, mindestens eine. Wissen wir, welche Gnadengabe wir empfangen haben? Wissen wir, was Gott uns anvertraut hat? Wir können nicht irgendwann vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen und sagen, ich wusste nicht, was du mir gegeben hast. Diese Entschuldigung wird vor Gott nicht gelten. Wenn Gott uns sagt, jeder hat etwas empfangen, dann wird er uns auch deutlich machen, was er uns gegeben hat, damit wir eben treue Verwalter sein können. Haben wir uns schon mal diese Frage gestellt? Haben wir schon mal ernsthaft darüber gebetet, darüber nachgedacht, was wir empfangen haben von ihm, um eben einander zu dienen? Diese Gnadengabe anzufachen, nicht zu vernachlässigen, wie Paulus das an Timotheus schreibt. Wir sind verantwortlich vor Gott für das, was er uns anvertraut hat. Und vor dem Richterstuhl des Christus, da werden wir einmal Rechenschaft ablegen für unser Leben. Was hat Gott dir gegeben? Was benutzt du zum Segen für die Geschwister, dass wir einander damit dienen sollen? Es können ganz einfache Dinge sein, einander zu begrüßen, Liebe zu zeigen, in praktischer Weise. Es gibt so viele verschiedene Beispiele davon, was Gnadengaben sein können. Aber lass uns den Herrn fragen, aufrichtig fragen, was hast du mir gegeben zum Nutzen der Geschwister des Leibes Christi? Und dann wird gesagt in Jesaja Kapitel 42, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter. Als Knecht, da war der Herr Jesus der Auserwählte Gottes. Als ewiger Sohn Gottes, da ist er zuvor erkannt vor Grundlegung der Welt, aber als Knecht, da war er der Auserwählte Gottes. Wie ist das mit uns? Was sind wir in den Augen Gottes? Ich möchte einmal etwas lesen aus dem Kolosserbrief in Kolosser Kapitel 3. Wo gesagt wird, wie Gott uns sieht, was wir vor Gott sind. Kolosser 3, Vers 12. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Das ist das, wie Gott uns sieht. Auserwählt in Christus vor Grundlegung der Welt. Allein das schon ist ein Gedanke, der sprengt unsere Vorstellungskraft. Wenn wir daran denken, bevor hier irgendetwas geschaffen war, irgendetwas Sichtbares, Materielles, da hat Gott schon an dich und an mich gedacht. Das können wir noch nicht begreifen. Das zu denken, bevor irgendetwas geschaffen war, die Galaxien, das Weltall, da hat Gott schon an jeden einzelnen Gläubigen gedacht und hat gesagt, den will ich haben. Es ist so groß, so gewaltig. Gefäße der Begnadigung, die Gott selbst zuvor bereitet hat zu seiner Herrlichkeit. Das sind wir in den Augen Gottes, auserwählt. Dann geht es weiter, es wird gesagt, Heilige. Dass wir heilig und tadellos vor ihm sein sollen in Liebe. Dazu hat Gott uns bestimmt. Heilige, abgesondert von dieser Welt. Nicht mehr von der Welt, wie der Jesus das mal gesagt hat. Ja, wir sind noch in der Welt, aber wir gehören nicht mehr dazu. Sieht man das auch in unserem Leben? Dass wir nicht von der Welt sind? Dass wir klar getrennt sind von der Welt? Dass wir Boten, Botschafter des Herrn Jesus sind, die mit diesem Ziel hier in dieser Welt sind, Menschen zu ihm zu führen, aber die keine gemeinsame Sache mit der Welt machen? Für Gott abgesondert? Und dann wird gesagt, Geliebte, so wunderbar, Geliebte. Vor einiger Zeit habe ich mal die Predigt von einem Bruder gehört, ich weiß nicht genau, woher er kam, hatte eine dunkle Hautfarbe und er sprach, er predigte und er erzählte so ein bisschen seine Lebensgeschichte und er sagte, ich bin in einem Ghetto aufgewachsen. Und irgendwann bin ich, bis zu 15 Jahren habe ich keinem Weißen jemals die Hand geschüttelt. So isoliert sind wir aufgewachsen. Und ich hatte mein Leben lang Minderwertigkeitskomplexe aufgrund meiner sozialen Situation. Und dann habe ich den Herrn Jesus als meinen persönlichen Heiland angenommen. Und ab dem Tag, wo ich begriffen habe, dass der Wert einer Sache definiert wird durch den Preis, die für diese Sache bezahlt wird. Ab dem Augenblick, da hatte ich nie wieder in irgendeiner Weise Minderwertigkeitskomplexe. Da habe ich begriffen, für mich ist der höchste Preis gezahlt worden, den es überhaupt gibt. Ich bin erkauft worden durch das kostbare Blut des Herrn Jesus, eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Hat er gesagt, so sehr weiß ich mich angenommen bei Gott, dass ich geliebt bin von Gott, dass Gott keinen Unterschied macht, egal woher wir kommen. Ich bin angenommen, ich bin geliebt. Gott hat den höchsten Preis für mich bezahlt. Solch einen Wert habe ich in den Augen Gottes. Gott sagt uns, dass wir Geliebte sind. Auch das sollen wir uns immer mal wieder bewusst machen. Vielleicht wissen wir das nicht. Oder nehmen wir das nicht so wahr von Seiten der Menschen? Da gibt es so viel Versagen, so wenig Liebe, die leider auch gezeigt wird, auch unter Geschwistern. Aber Gott sagt, du bist geliebt. Du bist ein Geliebter. Das ist, wie Gott uns sieht. Und die Frage ist, inwiefern halten wir uns in der Liebe Gottes auf? Inwiefern genießen wir das? Aber dann wird auch weiter angeführt hier von Paulus, als solche, die eben auserwählt sind, die heilig sind und die Geliebte sind, soll man sich auch entsprechend verhalten. Und dann werden diese Eigenschaften aufgezählt, was man zeigen soll, was man anziehen soll, was sich nach außen hin offenbaren soll in unserem Leben. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut, einander ertragend und euch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage hat gegen den anderen, wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib, und seid dankbar. Wenn wir diese einzelnen Eigenschaften einmal nehmen und auf unser Leben anwenden, können wir dann sagen, dass diese Dinge bei uns wirklich vorhanden sind? Herzliches Erbarmen? Wenn wir eine Not sehen in unserem Umfeld, jemand, der Bedürfnisse hat, haben wir dann herzliches Erbarmen? Ist das so? Oder sind wir vielleicht eher kalt? Das kann ja sein. Ich muss das von mir oft bekennen. Aber gehen wir dann offen damit um? Bekennen wir dem Herrn das? Zu sagen, Herr, ich sehe die Nöte, aber es lässt mich kalt. Bitte schenk mir wieder herzliches Erbarmen, erneuere in mir ein neues Empfinden für die Nöte. Es kann ja sein, dass wir erkaltet sind. Das kann sein, das passiert. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Bekennen wir das dem Herrn? Bitten wir, dass er uns Belebung, uns Erweckung schenkt in uns selbst? Dass wir ganz neu ausgerichtet werden, dass die Dinge eben nicht so bleiben, wie sie sind? Wenn wir das empfinden, dass uns das mangelt, dann lasst uns doch dafür beten. Lass uns dafür beten, dass der Herr in uns wirkt, dass diese Dinge wieder sichtbar werden. Güte. Zeigen wir das Gute? Suchen wir das Gute? Auch für unsere Mitgeschwister? Ist das unser aufrichtiges Verlangen, Gutes zu üben, Güte zu zeigen? Demut. Sind wir bereit, Dinge auch nicht durchzudrücken, sondern demütig zu sein, auch vielleicht im Zusammenkommen, nicht meine Meinung durchzudrücken, nicht auf meinen Rechten zu bestehen, sondern wirklich demütig zu sein, den unteren Weg zu gehen. Ist das etwas, was in meinem Leben vorhanden ist? Und wie gesagt, wenn das nicht so ist, dann lasst uns das bekennen. Lasst uns das dem Herrn sagen. Er möchte das wieder neu in uns wirken. Wir dürfen das ja von ihm lernen, der gesagt hat, ich bin von Herzen demütig. Sanftmut. Wie oft ist es so, dass wir angegriffen werden, vielleicht auch zu Unrecht, das kann passieren. Wie gehen wir dann damit um? Wie ist der Herr Jesus damit umgegangen, als er angegriffen wurde, der gescholten nicht widerschallt und leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet? Und da wird gesagt, dass wir in seinen Fußstapfen wandeln sollen, dass wir ihm in dieser Hinsicht nachfolgen sollen. Ist das etwas, was uns charakterisiert, oder gehen wir bei Dingen, die uns nicht passen, sofort an die Decke? Langmut, einander ertragend und euch gegenseitig vergebend. Wir alle haben das Fleisch in uns, jeder Einzelne. Wir alle haben noch Fehler, das zeigt sich manchmal, leider. Deswegen ist es so wichtig auch, und Paulus schreibt davon in Epheser 4, dass wir eben diese Einheit des Geistes bewahren im Band des Friedens und das tun mit aller Langmut und Sanftmut und Demut, einander ertragend in Liebe. Das ist absolut notwendig, dass wir einander annehmen, dass wir einander vergeben. Ist das auch so bei uns, dass wir wirklich aufrichtig vergeben, wenn jemand etwas gegen uns oder wenn wir jemanden verletzt haben oder jemand etwas gegen uns hat, dass wir vergeben? Wie hat Gott uns eigentlich vergeben? Es wird im Epheser 4 einmal gesagt, dass wir einander vergeben haben, so wie Gott uns vergeben hat in Christus Jesus. Wie hat Gott uns vergeben? Ja, zum einen hat Gott uns ein für alle Mal vergeben. Der wirft nichts mehr vor, nie mehr. Das zum einen. Aber wie sonst? Wie hat Gott uns das eigentlich möglich gemacht, dass Vergebung zustande gekommen ist? Gott hat nicht im Himmel gewartet, bis wir angekrochen kommen. So hat Gott nicht gehandelt. Sondern Gott, gegen den wir gesündigt haben, der hat vom Himmel aus seine Hand ausgestreckt und hat gesagt, ich möchte dir gerne vergeben, aber sieh ein, was du getan hast. Und er hat uns den Weg aufgezeigt. Er hat uns bewusst gemacht, wo wir gegen ihn gesündigt haben, wie wir gegen ihn gesündigt haben. Er hat es uns leicht gemacht. Er hat es uns leicht gemacht, dass Vergebung zustande kommen kann. Mit einem Bekenntnis. Aber wie ist das bei uns? Vielleicht bist du verletzt worden von jemandem. Durch irgendwelche Worte, durch Verhalten, bist enttäuscht worden. Du hast irgendwo Gräuel in deinem Herzen, vielleicht gegen deinen Nächsten. Und du denkst, ich kann ihm nur vergeben, wenn er das bekennt. Bist du bereit, den ersten Schritt zu gehen, die Hand auszustrecken, zu sagen, du hast mir wehgetan, das hat mich verletzt, ich möchte dir gerne vergeben, aber bitte sieh auch ein, das, was du getan hast. Ist das unser Verlangen? Oder lassen wir ihn dort, wo er ist, und es bleibt angespannt, vielleicht bis ans Lebensende? Ich denke, es gibt leider viele, viele Beziehungen, die belastet sind und die niemals bereinigt werden, weil man nicht aufeinander zugegangen ist. Und gerade die, die verletzt worden sind, die sollen ja auf den anderen eigentlich zugehen. Wenn dein Bruder gegen dich sündigt, so gehe hin. Nicht, damit es zum Ausschluss kommt, überhaupt nicht, sondern um deinen Bruder zu gewinnen. Ist das unser Verlangen? Und über alles zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Das war das, was der Herr Jesus seinen Jüngern öfter gesagt hat. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Er sagt, die Liebe, die ihr untereinander haben solltet, der Maßstab dafür, das ist meine Liebe zu euch. Wie sehr hat der Herr Jesus uns denn geliebt? Bis in den Tod. Deswegen schreibt Johannes in 1. Johannes 3, Vers 16, wenn er sein Leben für uns gegeben hat, dann sind auch wir schuldig, das Leben zu geben für die Brüder. Das ist göttliches Wort, Wort Gottes. Sieht man diese Liebe unter uns? Sieht man die in meinem Leben? Und Johannes weiß ganz genau, dass wir oft die Tendenz haben, Liebe so äußerlich pro forma zu zeigen, die ohne Realität im Innern ist. Deswegen schreibt er in 1. Johannes 3, Vers 18, glaube ich, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Wort und Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Wird Liebe sichtbar in deinem Leben? Wird Liebe sichtbar in meinem Leben? Liebe liebt es, zu dienen, äußert sich darin. Der Jesus als Knecht Gottes, der hat all diese Dinge in seinem Leben gezeigt und geoffenbart. Ich möchte nochmal zurückgehen zu Jesaja Kapitel 42. An dem meine Seele wohlgefallen hat. Der Jesus hat das alles gezeigt in Vollkommenheit. Diese ganzen Stücke in Kolosser 3, die könnten wir alle auf den Herrn Jesus anwenden. Und er hat das alles vollkommen umgesetzt. Es wurde sichtbar in seinem Leben. Deswegen konnte sich der Himmel zweimal über ihm öffnen. Und Gott konnte bezeugen, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird den Nationen das Recht kundtun. Als Knecht Gottes, da hat der Herr Jesus Gott gedient. Aber er hat das getan in der Kraft des Heiligen Geistes. Warum ist das so wichtig für uns? Weil Gott uns genau die gleiche Kraft gegeben hat, die der Herr Jesus als Mensch empfangen hat. Der Jesus spricht davon in Lukas 4, dass er gesalbt worden ist mit diesem Geist im Blick auf seinen öffentlichen Dienst. Genau das Gleiche haben wir. Versiegelt mit dem Heiligen Geist, ausgestattet mit allem, was wir nötig haben, um ein Leben zum Wohlgefallen Gottes zu führen, im Dienst für den Herrn. Auch das dürfen wir uns immer wieder bewusst machen. Wie oft denken wir eigentlich daran, täglich, vielleicht jetzt, mein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Gott selbst wohnt in mir. Wie oft denken wir daran? Auch im Blick auf die Heiligkeit. Wie oft denken wir daran, dass das, was wir uns anschauen mit unseren Augen, das, was wir reden mit unserem Mund, der Heilige Geist wohnt in uns. Der bekommt das alles mit. Gott ist nicht weit von uns entfernt. Wir haben das gestern gesehen. Der Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Und der Heilige Geist ist sogar in uns. Gott empfindet diese Dinge automatisch, sofort, sobald wir etwas tun. Wir sind nicht allein. Er wird nicht schreien und nicht rufen und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Was bedeutet das? Der Jesus hat auch mal laut gesprochen. Das bedeutet nicht, dass er seine Stimme mal erhoben hat. Lukas 5, da war er dort auf dem Boot, etwas weg vom Land, hat laut gesprochen, damit jeder ihn verstehen konnte. Was bedeutet das? Er wird nicht schreien. Ich kann mal einmal zu Matthäus 12 gehen. Das ist die Stelle im Neuen Testament, wo Jesaja 42 zitiert wird. Da macht der Kontext klar, was das bedeutet. Matthäus 12, Vers 15. Als aber Jesus es erkannte, zog er sich von dort zurück und große Volksmengen folgten ihm und er heilte sie alle. Und er gebot ihnen ernstlich, ihn nicht offenbar zu machen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht. Und dann kommt das Zitat aus Jesaja 42. Der Jesus, das war nicht jemand, der Werbung gemacht hat für sich selbst. Er war nicht jemand, der groß sein wollte, in dem Sinne vor den Volksmengen, der Leute angezogen hat, um selbst jemand zu sein. Der Jesus, der hat sich immer wieder verborgen. Auch gerade als er Wunder getan hat, hat er sich immer wieder verborgen. Er hat teilweise Wunder getan, hat Menschen gesagt, erzählt niemand davon. Bei der Heilung des Aussätzigen, bei der Auferweckung der Tochter des Jairus, da sagt er explizit, sagt niemand davon. Der Jesus hat nicht gesucht, bekannt zu sein. Er hat sich immer wieder verborgen als der demütige Knecht Gottes. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das geknickte Rohr, da können wir an so ein Schilfrohr denken, an so eine Art Strohhalm. Und wenn so ein Rohr geknickt ist, dann ist das eigentlich in den Augen der Menschen, ist das nutzlos. Das taugt eigentlich zu nichts weiterem, als weggeworfen zu werden. So war das auch manchmal, dass der Mensch, der Herr Jesus, als er hier auf der Erde war, Menschen getroffen hat. Das waren solche geknickten Rohre. Mit denen konnte man, menschlich gesprochen, nicht mehr sehr viel anfangen. Ich denke da an zwei Begebenheiten. Einmal, ich glaube, das ist der Bartimäus, dieser Blinde. Das war jemand, der war blind. Die Menschen, die haben den nicht großartig beachtet. Der schrie hinter dem Herrn Jesus her, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und da waren die Jünger und andere und die sagten, sei still, sei still. Die hätten wirklich dieses geknickte Rohr zerbrochen. Dann sehen wir aber, dass der Herr Jesus, dass er stehen bleibt und dass er ihn zu sich ruft. Dass er sich gerade um dieses geknickte Rohr kümmert und das wieder aufrichtet. Das hat der Jesus oft getan. Ich denke an diese kananäische Frau in Matthäus 15, die hatte eine Tochter, die von einem Dämon besessen war. Eine Frau, die nicht aus Israel kam. Auch sie kam zu dem Herrn Jesus mit ihrem Anliegen. Und wieder sagen die Jünger, Herr, schick sie fort. Schick sie fort. Die passt uns nicht. Die passt nicht hierhin. Vielleicht geht uns das auch manchmal so, dass wir Menschen über den Weg laufen, die vielleicht unbequem sind. Wo wir sagen, die passen uns nicht. Schicken wir die dann auch fort? Oder ist es unser Anliegen, gerade die Außenseiter der Gesellschaft für den Herrn zu gewinnen? Der Herr Jesus hat auch dieser Frau in besonderer Weise geholfen, hat dieses geknickte Rohr nicht zerbrochen. Hat es aufgerichtet, hat ihr Barmherzigkeit gezeigt. Diese Frau, die da hingekommen ist und sagt, ich habe kein Recht, ich sage das in meinen Worten, ich habe kein Recht in irgendetwas, auf irgendetwas, aber ich rufe dich nicht an, weil ich irgendein Recht habe, ich rufe dich nur an, weil ich in Gnade und Barmherzigkeit in dir sehe. Deswegen rufe ich dich an. Als der Jesus das sieht, dass sie sich ganz ihm unterordnet, aber auf Gnade und Barmherzigkeit sich beruft, da entspricht er ihrer Bitte. Und er sagt, O Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. So wunderbar. Und der Jesus, da wird auch gesagt, er wird den Klimmenden dort nicht auslöschen. Wenn wir eine Kerze haben, und da ist ein Docht, der brennt nicht mehr, der ist nur noch so ein kleines bisschen am Klimmen, dass er kurz davor auszugehen. Und das kann auch im Leben von Gläubigen manchmal so sein, dass wir vielleicht entmutigt sind, dass vielleicht der Glaube nicht mehr so auf der Höhe ist, wie das mal der Fall war. Vielleicht aufgrund von Dingen, die passiert sind im Leben. Vielleicht ist da nur noch so ein klimmender Docht, vielleicht auch bei dir. Es war einmal so in Markus 9, da war ein Vater, der hatte einen Sohn, der war besessen von einem Dämon und er warf ihn ins Feuer. Es muss furchtbar gewesen sein, über lange Zeit schon. Der Vater hat das wahrscheinlich immer wieder mit angesehen. Die Macht Satans in seinem eigenen Kind und dann immer wieder diese Todesgefahr. Der Mann, der war verzweifelt. Der Jesus kommt von dem Berg der Verklärung herunter und ihm wird dieses Problem gezeigt und ihm wird gesagt, deine Jünger, sie haben nicht vermocht, ihn auszutreiben. Und dann spricht der Herr Jesus mit diesem Mann. Vielleicht können wir es doch einmal kurz lesen, Markus 9, was der Herr Jesus ihm sagt und wie dieser Mann dann antwortet. Markus Kapitel 9, Vers 21, und Jesus fragte seinen Vater, wie lange Zeit ist es schon, dass ihm dies geschehen ist? Der Jesus weiß eigentlich alles. Er wusste alles. Er kannte diesen Mann, er kannte seinen Sohn und doch fragt er nach. Das ist eine Sache, die wir auch lernen können, dass es so wichtig ist, nachzufragen. Nachzufragen, wie es geht, nachzufragen, was sind die Ursachen vielleicht für dieses oder jenes Problem. Der Jesus wollte es hören. Er wollte es hören aus dem Mund dieses Vaters. Und dann sagt dieser Mann in Mitte von Vers 22, aber wenn du etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Dieser Mann, das war wirklich wie so ein klimmender Docht. Der hat nicht gesagt, mach meinen Sohn wieder gesund, ich glaube, dass du das tun kannst. Sprich nur ein Wort, wie dieser Hauptmann, sprich nur ein Wort. Diesen Glauben hatte dieser Mann nicht. Der sagte, wenn du etwas kannst. Das war wirklich so ein glimmender Docht. Und wie reagiert der Herr Jesus darauf? Er sagt, was das wenn du kannst betrifft, dem Glaubenden ist alles möglich. Und sogleich rief der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das war wirklich so ein Mann, der hatte noch so einen glimmenden Docht, da war nicht mehr viel. Aber der Jesus hat ihn wieder angefacht. Und das möchte der Jesus auch in unserem Leben tun, den Glauben wirklich wieder anzufachen, das Glaubensvertrauen wieder zu beleben, indem er sich uns vorstellt. Ich sehe das sehr schön bei diesen zwei Emmaus-Jüngern, diesen zwei Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus waren, niedergeschlagen, hoffnungslos. Wir hatten gedacht, da war auf einmal alles weg. Die schauten in die Zukunft und dachten, alles umsonst. Und dann geht der Herr Jesus mit ihnen. Der Jesus fängt an, ihnen die Schriften zu öffnen, ihnen die Dinge zu erklären, die sich auf ihn bezogen. Und dann konnten kurze Zeit später diese Männer, die so niedergeschlagen waren, wo auch der Glaube nur noch so am Glimmen war, nicht mehr viel war, die konnten sagen, brannte nicht unser Herz? Brannte nicht unser Herz, als er mit uns auf dem Wege war? Und genau das möchte der Jesus auch bei uns wieder bewirken, dass wirklich, dass das Herz wieder brennend ist, dass der Glaube auch wieder angefacht wird, dass wir wieder neuen Mut schöpfen, aber auch, dass wir ein Auge haben, denn es gibt viel, viel mehr, als wir denken, auch in unserer Mitte, unter den Geschwistern, welche wirklich solche geknickten Rohre sind, welche solche klimmenden Dochte sind. Haben wir offene Augen dafür? Lassen wir uns auch da vom Herrn gebrauchen, solche wieder aufzurichten, solchen zu helfen. Der Herr möchte uns wirklich dazu benutzen. Abschließend noch einmal zu Jesaja Kapitel 42. Er wird der Wahrheit gemäß das Recht kundtun. Er wird nicht ermatten und nicht niedersinken, bis er das Recht auf der Erde gegründet hat und die Inseln werden auf seine Lehre harren. Der Herr Jesus, er hat nicht aufgegeben. Er wird nicht ermatten, er wird nicht niedersinken. Der Jesus, der ist wieder aufgestanden. Auch in Gethsemane, da wird gesagt, er stand wieder auf. Er hat sein Angesicht festgestellt, um nach Jerusalem zu gehen, und er ist diesen Weg gegangen mit festem Sinn, mit fester Entschlossenheit. Und da gab es einiges an Widerstand. Aber er ist immer wieder aufgestanden. Und das möchte er auch uns schenken, dass wir nicht aufgeben, dass wir nicht ermatten, dass wir immer wieder aufstehen, dass wir auf den Herrn harren, dass wir auf ihn hoffen, dass wir unser Vertrauen bewusst und neu, vielleicht heute auch wieder ganz neu, auf ihn setzen. Ich möchte schließen mit diesen Versen aus Jesaja Kapitel 40. Jesaja 40, Vers 28. Weißt du es nicht oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist sein Verstand. Er gibt dem Müden Kraft und dem Unvermögenden reicht er Stärke dar in Fülle. Und Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer fallen hin. Aber die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht.
Schenke uns Beleben.